Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Subikai, mit mir Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Meine ehrliche Frage, warum stellen wir uns jedes Mal vor, wir sind doch eh immer die gleiche Truppe.
Das sagst du, fragst du schon immer wieder mal.
Ja, ich frage das öfters, weil ich das irgendwie, sitze ich da über der Decke so,
Weil es höflich
ist. Wir haben ja auch neue Hörer, die dürfen wir ja nicht vergessen.
Wir sind höfliche, wohlerzogene Leute.
Gut, genau. Also wir sitzen hier übrigens gerade und winken den neuen Hörern zu. Hallöchen. Wir sind die komische Truppe, die jeden Mittwoch da ist. Ja.
Ich wollte gerade sagen, schon Mittwoch, aber ich vergesse ja mal, wir nehmen ja nicht am selben Tag auf.
Zeit ist relativ.
Also nächsten Mittwoch stehen bei mir 38 Grad im Wetterbericht. Ich bin froh, dass es gerade nicht Mittwoch ist.
Hoffen wir mal das Beste, ne?
Ja, meine Eiswürfelproduktion wird gleich nach dem Podcast, nach der Aufnahme auf Hochtouren laufen, weil die werde ich an den Tag brauchen. Oh Gott, ich mag den Sommer einfach nicht. So, wir haben heute einige Themen und ein ganz, ganz aktuelles, also heute Freitag ganz, ganz aktuelles, denn Japan hat ein Todesurteil, das vollstreckt heute. Und zwar wurde der sogenannte Twitter-Killer, also das Urteil gegen den Twitter-Killer vollstreckt. Das ist ein Mensch, der hat 2017 9 Menschen ermordet und der ist 2020 zum Tode verurteilt worden. Weil er Menschen über Twitter gesucht hat, speziell welche, die Suizidgedanken haben und hat ihnen halt versprochen, dabei zu helfen. Ja, und das Ganze ist halt, er hat sie halt dann eben getötet und so weiter und so fort und Das ist halt die erste Exekution seit 2022 in Japan tatsächlich.
Auch interessant, dass das ja eigentlich noch ein recht frischer Fall ist. Also wenn wir das ja eigentlich mit den Hinrichtungen der letzten Jahre verglichen haben, waren das ja eigentlich immer Fälle, die ja schon ordentlich alt waren.
Ja, das ging dieses Mal erstaunlich schnell. Also es sitzen ja sehr, sehr viele Menschen in japanischen Todeszellen, die ja schon seit Jahrzehnten warten.
Über die letzten Jahre haben sie sich da bedeckt gelassen, weil auch die Kritik von außen sehr groß war. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt teilweise auch, hängt es zusammen mit dem ganzen Wahlkampf in Japan. Möglicherweise. Kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber
der Fall ist eindeutig. Also hier liegt ja kein Fehlurteil vor. Deswegen, man geht ja davon aus, dass diese ganzen Fehlurteile, die ja in der letzten Zeit die Runde gemacht haben, dafür gesorgt haben, dass eben Japan vorsichtiger geworden ist. In dem Fall gab es aber definitiv kein Fehlurteil.
Ja, deswegen, man will in gewisser Weise die Glaubwürdigkeit vom alten System ein bisschen besser darstellen. Und
wir diskutieren jetzt nicht über Sinn und Unsinn der Todesstrafe, das sparen wir uns jetzt mal. Aber zumindest seid ihr jetzt informiert. So, jetzt kommen wir leider mal zur Politik. Es waren Wahlen in Tokio und die LDP hat eine ziemliche Schlappe hingelegt. Die hat nämlich richtig heftig Sitze verloren. Und zwar hat sie ihr schlechtestes Ergebnis seit 2017 eingefahren. Sie hat nämlich jetzt in der Stadtverwaltung beziehungsweise in der Stadtsitzung nur noch 21 Sitze. Das ist ein schlechtes Vorzeichen für die Oberhauswahlen, die jetzt bald sind. Denn Tokio ist bekanntlich immer so ein bisschen der Trendgeber bei Wahlen.
Ja, Tokio ist aber auch die Präfektur, wo die LDP generell sich ein bisschen schwer tut, oder?
Geht eigentlich. Also, ich sag mal, man hat eine stabile Grundlage normalerweise. Also, dass man halt das schlechteste Ergebnis einfährt seit Jahren, das ist dann doch schon ganz schön ein Tiefschlag.
Ja, von 30 Sitzen auf 21 runter, ein Drittel verloren.
Mhm. Also, der ist mal nicht zufrieden mit einer Partei.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, da gibt es ja noch ein ganz anderes Ding, denn auch in Japan findet ein Rechtsruck statt. Das geht natürlich auch zugunsten die sammeln der LDP ja auch Wähler weg. Man, es ist heute zu warm irgendwie bei mir im Raum. Sorry für meine komischen Formulierungen. Nein, also es ist halt so, in Japan gibt es die sogenannten erwachten Konservativen. Das kannst du vergleichen bei uns mit der AfD. Also die geben sich nicht viel, die verwenden auch übrigens die gleichen Methoden und so weiter und so fort. Und die sind vor allem bei jüngeren Menschen extrem beliebt und finden dort auch immer mehr Anhänger tatsächlich. Und das kostet der LDP natürlich Wählerstimmen, weil man ist gerade, die jüngeren Menschen sind mit der Politik der LDP gnadenlos unzufrieden, was man irgendwo auch verstehen kann.
Ja klar, weil die Politik der LDP sich in feuchten Kehricht um jüngere Leute kümmert. Ne? Die machen halt nichts für die.
Eben.
Und die versuchen noch nicht mal, sie in schönen Augen zu machen, weißt du? Also es wird nicht irgendwie große, wunderbare Reden geführt oder irgendwelche Versprechen geleistet. Das sind alles trockene Bürokraten in der LDP. Und ja, die logischerweise, dann ist da ein Vakuum. Nur es wird halt ausgenutzt von Leuten, deren Ansichten noch extremer sind.
Richtig. Und dazu kommt, dass gerade die neuen Konservativen ganz, ganz extrem gegen Ausländer hetzen. Und zwar nicht nur Ausländer, so nach dem Motto illegale Immigration, weil so viel hat Japan nicht, das lohnt sich nicht, drüber zu hetzen, sondern Ausländer im Allgemeinen. Auch Touristen. Und das läuft halt genauso ab, wie wir das hier in Deutschland kennen. Es wird halt Propaganda in den Social Medias verteilt, Lügen etc. und so weiter. Und das, ja, fruchtet.
Leider nicht verwunderlich, dass das so gut funktioniert, halt auch in Japan. Ne? Mhm. Da ist man halt schön unzufrieden und da kann man schön Rattenfänger spielen.
Richtig. Das klappt hervorragend tatsächlich. Ja, dazu kommt halt auch, dass Japan keine, ja, ich nenne es jetzt mal unabhängige Presse hat oder keinen unabhängigen Journalismus, wie hier zum Beispiel mit Kampak und so weiter. Die ganzen Portale, naja, die sind ja eher politisch ausgerichtet, sage ich jetzt mal, oder zumindest politische Strömungen ausgerichtet. Und der wirklich freie Journalismus, der findet in Japan ja überhaupt keinen Anklang.
Ja, und Japan hat dasselbe Problem wie andere Demokratien und moderne Industriestaaten, dass sie nicht wirklich so viel tun, um die Demokratie zu schützen. Ne? Nö, weil das sind ja größtenteils demokratiegefährdende Vereine dort hier. Ne?
Mhm.
Und denen lässt man erstmal freie Hand im Namen der Meinungsfreiheit. Aber ja, das ist eigentlich ziemlich schwach. Ne?
Naja, vor allem Meinungsfreiheit ist ja keine Einbahnstraße, das halten wir ja mal fest. Ne? Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass du alles sagen darfst. So, man wird vielleicht nicht gleich erschossen oder sowas, okay. Aber es gibt da halt auch Grenzen und die werden halt regelmäßig überschritten. Also sprich, man guckt halt zu, wie da was gärt. Ich persönlich verstehe noch nicht, warum.
Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass Japan einfach so ein bisschen Schwierigkeiten hat, den Begriff Meinungsfreiheit und so auch Hassreden so ein bisschen einzustufen. Die sind ja da im Prinzip ja noch in den Kinderschuhen. Also wir haben ja erst über die letzten Jahre gesehen, dass man überhaupt Gesetzesgrundlagen dafür geschaffen hat, was eigentlich eine Hassrede ist. Also da konntest du dich halt in den letzten 10 Jahren doch irgendwo hinstellen und halt auch irgendwelche Sachen über Ausländer erzählen. Und das hatte für dich im Prinzip keine Konsequenzen.
Ja, und außerdem, keiner hat wirklich eine völlige Kontrolle über die sozialen Medien im Internet.
Ja, nee. Das natürlich.
Ich meine, da müsstest du einen auf China machen. Aber selbst die haben nicht die völlige Kontrolle, ja. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht machbar.
Richtig. Also eigentlich sind die Social Media Netze da gefragt, aber denen juckt es ja auch nicht, weil, bringt halt Klicks. Man hat allerdings tatsächlich jetzt vor der Wahl die neuen Social-Media-Netze aufgefordert, aktiv zu werden gegen Fake News, die halt eben die Wahl beeinflussen könnten. Man hat natürlich kein Strafinstrument, aber zumindest hat man sie mal aufgefordert. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Also das Problem hat man mittlerweile wenigstens mehr oder weniger ein bisschen erkannt. So,
man ganz musste was dagegen auch tun, ne?
Ja, aber das ist wie gesagt wieder schwierig. Gerade auch, weil, naja, ich meine, Facebook und Co. scheren sich halt nicht drum. Denen ist es ja völlig wurscht. Hauptsache, die verdienen ja Geld. Und wie sie es verdienen, ist denen ja auch mittlerweile völlig egal. Das ist halt so eine Sache. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Problem. Aber dementsprechend haben gerade rechtspopulistische Gruppen ziemlichen Zulauf. Darunter übrigens auch die rechtspopulistische Partei San Saito. Die wurde 2020 gegründet. Damals als, ich sage jetzt mal, Kritiker der Corona-bedingten Einschränkungen. Und daraus hat sich mittlerweile eine sehr, sehr beliebte rechtspopulistische Partei entwickelt.
Mhm. Ja, du, ich habe mittlerweile richtig ein Problem mit der Verwendung von dem Wort populistisch, ne? Weil es bedeutet ja eigentlich nur, dass sie ihre Message an das Volk ausrichten und im Vergleich zu der LDP, die größtenteils ihre Politik an halt der Elite, an der Industrie und etc. ausrichtet. Und es ist nicht so, dass ob die ihre Sachen so verständlich und aufgreifbar für die Bürger machen, ne? Sonst würden die jugendlichen Leute hinhören. Ja. Aber das Problem ist nicht, dass sie populistisch sind. Das Problem sind, dass sie radikal sind.
Das stimmt allerdings. Ja, okay, gut, da hast du recht.
Ja, aber klar, aber populistisch sind sie auch, ne? Sie benutzen die sozialen Medien, sie führen mitreißende Reden, sie haben eine Art und Weise von Sprache sich angewöhnt, die einfacher ankommt, die die Leute besser verstehen, nicht so wie das Bürokratenjargon. Mhm. Und das macht sie halt gefährlich.
Ja, und dabei wollen sie sich eigentlich alle nur selber bereichern.
Mhm. Logisch.
Das ist meistens der Sinn dahinter.
Ja. Money!
Naja, gut. So, dann hatten wir die Sache, dass die USA ja im Iran interveniert hat. Ich nenne das jetzt auch vorsichtig interveniert. Also ganz sicher bin ich mir immer noch nicht, was sie da jetzt genau gemacht haben. Also sprich, wirklich zerstört haben sie es ja auch nicht. Das ist natürlich auch in Japan nicht ohne Besorgnis angenommen worden. Allerdings muss man das auch ganz ehrlich sagen, die japanische Regierung hat sich sehr, sehr zurückgehalten der USA gegenüber. Also da gab es keine Zustimmung oder sowas, sondern das wurde sehr neutral behandelt. So in den ersten Kommentaren. Man macht sich aber höllische Sorgen darüber, dass jetzt der Ölpreis steigt, weil Japan ist ganz extrem vom Nahen Osten abhängig, was die Energieversorgung angeht.
Mhm. Deswegen sind die Leute eigentlich gar nicht zufrieden mit der Außenpolitik gerade von Japan.
Nee, überhaupt nicht. Kein Stück.
Das ist
aber es war ja genau im Prinzip das, was wir erwartet haben, ne? Dass Japan dann einfach nur lieb in der Ecke steht und ab und zu mal so ein bisschen nickt, damit sie, nicht doch irgendwie härter mit Tarifen bestraft werden.
Als ob das funktionieren würde, ja.
Ja. Ja, so ungefähr.
Aber es ist halt krass, ne? Weil normalerweise ist die Außenpolitik eine Sache, wo die LDP halt in den letzten Jahren immer noch punkten konnte. Und jetzt?
Ja, da gibt es so ein kleines Problem. Mit Trump handeln ist nicht einfach, ne?
Ja.
Da muss man ganz ehrlich sagen. Also ich meine, man kommt überhaupt nicht voran. Jetzt am Wochenende zum Beispiel hat man ja ein Treffen mit der USA platzen lassen, weil die USA kam und sagte, Verteidigung auf 5% hoch, mehr Money. Das fand man gar nicht so lustig. Aber man wehrt sich ja auch nicht wirklich. Also ich meine, das verstehen ja sehr viele Menschen tatsächlich in sehr vielen Ländern nicht, dass so viele Trump im Prinzip im Popo reinkriechen und das kommt in Japan gar nicht gut an.
Ja, der ganze Zirkus, der da veranstaltet, ist relativ einfach zu durchschauen nach einer Weile, weil denen geht es wirklich nur um Geld. Letztens hat man von ihm einfach nur gehört, dass er zum Iran gegangen ist und gesagt hat, hey, wir helfen euch, eine Infrastruktur aufzubauen, ne, mit Atomenergie, und wir helfen euch da und dort, kauft alles bei uns ein. Es geht eben nur ums Geld, ne? Weißt du, er kommt mit der groben Kelle, um zu sagen, hey, ich bin der am längeren Hebel, kauft von uns. Und hier diese ganze Laberei von wegen, hier, erhöht eure Verteidigungsausgaben. Der will natürlich auch, dass alle von der Amerika kaufen. Logisch.
Ja, weil das hat ja in Europa schon nicht funktioniert. Da hat er ja auch gesagt, okay, mehr für Verteidigung ausgeben. Und gesagt, okay, dann kaufen wir unsere eigenen Sachen. Dann war er so, wait a moment, ihr sollt das amerikanische Zeug kaufen.
Ja,
das hat nicht so gut funktioniert. Ne?
Gibt der nicht auf. Ne? Der hört nicht auf, nur weil einmal ein Nein kommt. Das versteht der Mann nicht.
Nee. Also vieles wird wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass man halt eben sein Ego streichelt, um Trump ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Aber was jetzt bei der NATO passiert ist, war dann doch ein bisschen zu viel Ego-Gestreichel.
Ja.
Fürchterlich. Also ich verstehe es halt auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Kanada reagiert momentan ziemlich gut. Die sagen nämlich einfach, das ist ganz ehrlich, leck uns am Arsch. Glaubt man nicht, dass du so wichtig bist, mein Freund. Aber naja, was halt in Japan oder gerade die Politik in Japan macht, kommt halt, wie gesagt, gar nicht so gut an. Und dazu passt nämlich auch, dass Japans Wirtschaftsminister also genau genommen Japans Minister für Wirtschaftsreformen, jetzt auf einer Wahlkampfveranstaltung erstmal groß kam mit dem Spruch Japan, Make Japan Great Again. Der ist nämlich ein extremer MAGA-Anhänger. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Also der typische Trump-Slogan, allerdings nur auf die Wirtschaft bezogen, wohlgemerkt. Der ist jetzt nicht ganz so extrem, dass er sagt, hier, ne, Japan und so weiter über alles. Aber das kam gar nicht gut an und das sorgte auch für ordentlich Kritik. Und ich meine, er war ja auch derjenige, der mit Trump verhandelt hat und da erstmal lachend sich die Macker-Mütze aufgesetzt hat. Also ihr wisst ja, diese rote Mütze, Make America Great Again, Made in China. das kommt einfach nicht gut an.
Ja. Ist ja verständlich, vor allem, ich meine, jeder, der nur so grundlegendes Verständnis von Wirtschaft hat, also wir reden jetzt hier wirklich von so absoluten Schulgrundbildung, der weiß, dass Trump da absoluten Bullshit mit der Wirtschaft macht.
Yep.
Ja, und du kannst auch nicht einfach daherkommen und sagen, ja, ich benutze die Floskel, ich meine sie aber nicht so, ich meine sie ganz anders. Nee, wenn du die Floskel benutzt, dann nimmst du alles, was die an Ballast hat, mit dir.
Ja? Richtig, das ist nicht gerade wenig Ballast, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das Ding ist halt einfach, also jetzt mal auf Trump bezogen, es kommt nicht so gut an, dass man im Prinzip der unterwürfigen Knickmeister spielt. Also ich meine, Man möchte ja eigentlich, dass Japan stark wirkt nach außen. Und was hier gerade passiert ist, ist im Prinzip so, man kuscht vor Trump. Das finden die Menschen halt gar nicht gut. Kann ich nachvollziehen. Finde ich ja auch nicht so toll. Und dann kommt halt auch noch einer an und kommt dazu, oh, make Japan great again. Aber natürlich nur die Wirtschaft. Da denken sich die Leute auch so, nee, ist klar, Meister. Also sind wir jetzt hier in USA 2.0 oder was?
Boah, na, eigentlich müsste man meinen, dass der LDP ist gerade unterm Hosenboden brennt vor der Wahl. Aber sie treten trotzdem richtig mit Schwung in die Fettnäpfchen rein.
Ja, sie rennen halt planlos momentan durch die Weltgeschichte. Also man merkt das ja, bei den Zöllen kommen sie nicht weiter. Ist klar, wenn die Stärke fehlt, kannst du Trump da nicht entgegenkommen. Trump reagiert auf zwei Sachen. Richtig Stärke zeigen oder eben ihn wirklich so dermaßen tief in den Hintern kriechen. Aber das klappt halt mit Japan nicht, weil er nimmt Japan gar nicht ernst. Das ist fatal. Also der Kurs ist absolut Und von daher, ja, dass die LDP da weiter federn lassen wird, ist klar, weil die Situation in Japan selbst, also Inflation und so weiter, wird ja nicht besser. Und die Zölle auf die Autos, die machen sich mittlerweile schon bemerkbar.
Aber naja, wenn ich hören will, muss fühlen, ne?
Ja, es gibt Wahl. Am 20. Juli kommt die nächste. Da.
Genau, und zwar die Oberhauswahl. Und das ist eine entscheidende gerade für die LDP, weil die LDP hat ja schon im Unterhaus eine Minderheitsregierung, wo gemerkt, das Unterhaus ist grundsätzlich immer wichtiger als das Oberhaus. Aber im Oberhaus kann natürlich alles blockiert werden. Das ist eine interessante Aufteilung übrigens. Und da ja nun mal die LDP eine Minderheitsregierung anführt, haben sie also schon im Unterhaus ordentlich zu kämpfen. Aktuell haben sie noch eine Mehrheit im Oberhaus, sollten sie die aber verlieren, ja, sind wir ehrlich, dann war es das mit irgendwelchen wichtigen Reformideen, die sie so haben, weil die werden sie nicht mehr durchgedrückt bekommen.
Hat nicht irgendein Politiker gesagt, dass wenn sie das verlieren, dann wird wahrscheinlich Ishiba zurücktreten?
Ja, aber also da bin ich ehrlich, Ishiba, der sagt momentan alle 2-3 Tage mal, dass er das auflösen wird, Doppelwahl, bla, und dann zieht es wieder zurück. Und
okay.
Das letzte Mal war letzte Woche. Also das ist so eine Sache, darauf sollte man nicht viel geben. Aber definitiv wird dann was passieren. Das würde mich auch nicht wundern, wenn das Ishiba nicht freiwillig zurücktritt, dann, wenn so ein Desaster kommt. Aber zumindest wird auf jeden Fall die Wahlen, die Regierung danach ordentlich zu schlingern haben. Also es kann tatsächlich passieren, dass das Unterhaus danach aufgelöst wird, sollte die LDP haushoch verlieren. Naja, und seien wir ehrlich, die Umfragewerte und jetzt auch die Wahl in Tokio, ja, die sehen nicht ganz so positiv aus, ne?
Mann, ey, man braucht echt mal eine Alternative wieder zur LDP. Es ist so ungesund, nur mit dem Einladen.
Naja, CDP kannst du mal wieder versuchen zur Abwechslung. Ich meine, wenn jetzt nicht schon wieder ein Atomunfall passiert, gut.
Oh Gott.
So, und dann gibt es natürlich noch eine Sache und das ist tatsächlich die wichtigste Sache, denn die ABE-Fraktion hat sich offiziell aufgelöst, also sprich die extrem konservative, größte Fraktion der LDP und das hinterlässt gerade erfolgreich ein riesengroßes Machtvakuum.
Ja, okay, aber auch wenn die sich aufgelöst haben, heißt es nicht, dass die Politiker deswegen jetzt ihre Sachen packen und
nein, das nicht, aber es wird schwieriger, gesamt aufzutreten.
Hm.
Weil ab da wird die Auflösung ein bisschen unglaubwürdig, ne? Also, um das kurz zu erklären, wer es nicht weiß, die Abe-Fraktion wurde von jahrelang von Shinzo Abe angeführt. Und die hat halt die meisten Mitglieder von allen Fraktionen innerhalb der LDP. Das heißt, ohne sie konnte der Premierminister nicht regieren. Und das haben sie natürlich schamlos ausgenutzt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Weil alle vernünftigen Vorhaben, oder die wir als vernünftig einstufen würden, wurden eigentlich von der Abe-Fraktion geblockt und gegen irgendwas extrem Konservatives ersetzt. Und kein Premierminister, insbesondere hat man das beim vorherigen gesehen, der konnte einfach nicht so regieren, wie er wollte. Also er hatte ja durchaus gute Reformvorschläge. Er konnte sie aber nicht durchbringen, weil einfach die Abe-Fraktion durch die Bank weg alles blockiert hat.
Ja,
aber
ja.
Dann kam der Spendengeldskandal und da konnte man dann auch nicht mehr.
Hm. Es ist ein interessantes Timing. Oder vielleicht haben die gar keine andere Wahl gehabt.
Die haben keine Wahl. Sie mussten sich, also sie haben die Auflösung extrem hinausgezögert. Jetzt ist im Prinzip so die letzte Möglichkeit gewesen.
Mhm.
Und da ja der Skandal vor allen Dingen in der Abe-Fraktion stattgefunden hat, ging das auch nicht, dass sie ankam, wir lösen uns nicht auf. Also einige Fraktionen haben ja gesagt, wir lösen uns nicht auf. Aber die hatten auch so mit dem Skandal an für sich eigentlich nichts zu tun. Und insofern, ja, die Abe-Fraktion hatte keine Wahl.
Ja.
Man muss aber auch eine Sache dazu sagen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Fraktionen auflösen. Die LDP war immer mal wieder zwischenzeitlich komplett fraktionsfrei und dann ging es nach ein paar Jahren wieder von vorne los.
Ja, ja. Aber Zeit braucht es halt, ne? Es wäre jetzt natürlich interessant, wenn sie sich früher aufgelöst hätten, hätten sie sich wahrscheinlich jetzt wieder organisieren können für die Wahl, aber jetzt.
Na, so schnell geht's nicht.
Nee, natürlich geht's nicht so schnell, aber ich meine, der Spendenskandal ist jetzt doch schon eine Weile her, ne?
Der ist immer noch offen, der ist ja noch nicht komplett aufgearbeitet worden.
Ja.
Also man hangelt ja da immer noch hin und her und hin und her. Das ist, ich glaube, man will den gar nicht aufklären, habe ich mittlerweile so irgendwie das Gefühl.
Das ist auf jeden Fall.
Ja,
das ist auf jeden Fall so.
Ist ganz, ganz seltsam. Aber naja, gut, ich meine, wenn sie meinen. So, dann kommen wir mal zum Tourismus, denn auch da haben wir natürlich mal wieder ein paar Sachen. Also als allererstes, ich weiß, ja, es haben haufenweise, nein, ich habe gerade alle irgendwie letzte Woche mal wieder über das Jetstar berichtet, also das elektronische Einreisesystem in Japan. Achtung, jetzt kommt der Spoiler. Es gibt absolut nichts Neues dazu. Letzte Woche hat Japan null darüber berichtet, kein Politiker hat darüber gesprochen, nichts. Die letzten Informationen wurden Ende Mai bekannt gegeben, als das System vorgestellt worden ist.
Ja.
So, und natürlich liest man sich als Redakteur auch gerne mal Überschriften der anderen durch. Also erstmal, ja, es betrifft auch Deutsche. Nein, es tritt erst 2028 in Kraft. Ja, die Überschriften sind alle gnadenlos überzogen. Es gibt keine weiteren Infos dazu. Keiner weiß, was der Spaß kostet. Keiner weiß, wie lange ein Antrag braucht. Bla, das System ist noch gar nicht eingeführt. Also yeah. Keine Sorge, ihr könnt nach Japan reisen. Props in dem Fall gehen übrigens raus an Bild. So ein Schwachsinn habe ich selten gelesen.
Ja, ich meine, wir haben ja darüber geredet, als sie das verkündet haben, ne?
Ende ja, natürlich.
Mai, Anfang Juni. So lange ja. Ist es nicht her. Aber
es kam kaum, war die erste News tatsächlich raus. Kamen sofort Anfragen bei uns rein. Was ist denn da passiert? Ihr habt gar nicht drüber geschrieben. Und ich denke, was? Ich habe erstmal in Japan alle möglichen Seiten abgeklappert, das Ministerium abgeklappert. Und gibt doch nichts Neues. Was wollt ihr denn jetzt auf einmal? Weil, wie Japan führt das dieses Jahr schon ein? Und ich sage, was?
Das haben wir falsch gemacht, Micha. Wir haben ja zu früh drüber berichtet, ne?
Mhm.
Also wir haben Google in die Zukunft gesehen. Boah.
Ja, genau. Wir haben offiziell dann drüber berichtet, als bekannt gegeben worden ist. Ja gut, für Google war es zu früh, ist immer wieder klar. Nein, es hat sich wirklich null geändert. Also insofern, es wurde halt im Mai vorgestellt. Es gibt noch keine konkreten Informationen. Das System ist noch nicht fertig ausgearbeitet. Ihr braucht keine Panik haben. Ihr müsst euch nicht vorab anmelden. Ihr könnt ganz normal einreisen.
Oh. Tja.
Und wir informieren euch natürlich darüber, wenn es dann soweit ist. So, und wer hätte es gedacht? Kyoto mit seinen rund 10,88 Millionen ausländischen Touristen, die 2024 dahin gereist sind, ist gnadenlos verstopft. Wo man hinguckt, Touristen. Viele Touristen. So, Einwohner finden es nicht super, auch die Touristen beschweren sich mittlerweile. Aber trotzdem, tja. Kyoto ist weiterhin das beliebteste Reiseziel für Touristen aus dem Ausland.
Das ist irgendwie, es ist lustig, ne? Es ist wie, wenn du einen Snack isst, aber er ist viel zu heiß und verbrennst dir die Zunge und die Lippen, aber du langst sofort nach. Ja. Oh, ist das heiß, verdammt nochmal. Und dann nächster Biss.
Naja, vor allem, wenn man mal bedenkt, 2019, also vor der Pandemie, lag die Zahl noch bei rund 8,9 Millionen Besuchern. Und jetzt sind wir bei 10,88 Millionen Besuchern. Das ist schon mal ein ordentlicher Anstieg.
Jo.
Ja, und es wächst und es wächst und es wächst. Und die Unzufriedenheit wächst natürlich mit, ne?
Natürlich. Ich meine, das ist klar. Übrigens, tatsächlich zu den meistbesuchten Orten zählen wie schon immer die üblichen Attentäter. Also der Kyomitsu-Tempel, die Burg Nijo und so weiter und so fort. Das alte Altstadtviertel Gion natürlich auch. Der Goldene Pavillon. Das sind so die beliebtesten Sachen, die halt gnadenlos überrannt werden. Weniger tatsächlich sind so die etwas unbekannteren Sachen. Die kennen die meisten tatsächlich gar nicht. Das ist super lustig, weil also die Stadt hat halt eine Tourismusumfrage gemacht, aber dann auch ein paar Touristen natürlich befragt. Und da stellt sich raus, die kennen ja alle die, ich sag jetzt mal, nicht so beworbenen Sachen überhaupt nicht. Und das will man jetzt übrigens ändern.
Ich meine, das dürfte nicht so schwer sein. Ich meine, wenn du eine Karte aufmachst und guckst, wie viele Tempel und Zeugs es in Kyoto gibt, dann reiche zwei Hände nicht, um das abzuzählen.
Ja, nö, definitiv nicht.
Nee.
Also das auf keinen Fall. Die Umfrage sagt übrigens auch, dass japanische Touristen das Gedränge deutlich kritischer sehen als ausländische Touristen. Denen ist das tatsächlich, also sie finden es auch unangenehm, aber akzeptieren es halt. Das ist bei japanischen Touristen eher weniger so, denn es werden immer weniger.
Ja, weil die keinen Bock drauf haben auf das Gedränge, ne?
Ich weiß nicht, woher kommt diese Akzeptanz von diesem Gedränge? Ich meine, hat da jemand ein komisches Bild von Japan im Kopf aus den 80ern, das heute noch da wäre? Als würden da überall Leute rumrennen wie die Blöden und alles wäre voll und geschäftig?
Naja, wenn sie die Berichterstattung in normalen Medien glauben, schätze ich mal ja. das ist wahrscheinlich so dieses, wie nennt sich das, Ballermann-Syndrom. Ne, man will es halt einmal gesehen haben, also akzeptiert man, was da los ist. Möge es noch so unangenehm sein.
Na, okay, das kann gut sein.
Na, also, naja, trotz allem plant die Stadt natürlich auch neue Maßnahmen gegen den Übertourismus, also zum Beispiel die Reform der Übernachtungssteuer, das ist ja schon bekannt. Aber es soll halt noch mehr kommen. Das wird jetzt in der nächsten gerade ausgearbeitet. Und da können wir uns noch. Oder es wird interessant, gerade weil Kyoto ja wirklich so dermaßen überlaufen ist, wie sie halt dagegen versuchen anzugehen, ohne eben die Touristen zu vergraulen, weil man will ja das Geld haben, logischerweise, muss man ja auch. Hat man ja auch gesehen, während Corona, da war die Stadt ja insolvent. Und wenn sie erfolgreich sind, was ich denen übrigens wirklich wünsche, dann wäre das tatsächlich mal eine Maßnahme, die in ganz Japan dann auch umgesetzt werden könnte. Oder wären das wahrscheinlich Maßnahmen. So, aber da ja, wie gesagt, das Land langsam beginnt, von Touristen aus allen Nähten zu platzen, hat sich jetzt die japanische Regierung was überlegt und gesagt, naja, gut, okay, dann schicken wir unsere inländischen Touristen doch einfach aufs Kreuzfahrtschiff. Denn der Kreuzfahrtboom, der weltweit da ist, also ihr wisst ja, diese großen Dreckschleudern und so weiter, wo man dann so eingefärcht mit zig anderen durch die Gegend tuckert und das anscheinend toll findet, der ist in Japan kein großer Markt. Also wir erleben einen Buben, in Japan ist es noch nicht mal ein Bümchen. Das ist einfach, es gibt ja ein paar Kreuzfahrtschiffe, fertig. Und das möchte man ändern. Und man möchte halt eben bis 2030 jährlich mindestens 1 Million Japaner gefälligst zum Urlaub machen, auf Schiff bewegen. Jawohl. So, und natürlich nicht mehr Peitsche, sondern dafür gibt es einen Strategieplan, der besagt halt, dass man Infrastruktur anpassen möchte, dass man hier und da ein bisschen fördern möchte und
Puh, jo. Ich meine, das ist vom Umweltschutz her gedacht, ist es ein Horror. Jo. Diese Kreuzfahrtschiffe, das Lustige ist ja, dass das ziemliche Wegwerfgeräte sind. Ne? Du würdest ja denken, ein Schiff, das so stabil gebaut ist wie die Dinger, boah, das fährt bestimmt eine Ewigkeit. Aber nee, nach 20 Jahren sind die am Arsch. Und dann werden die irgendwo, meist halb illegal, in Afrika an einem Strand abgeworfen und dann von anderen Leuten zerlegt.
Ne? Richtig.
Ja, das ist
Und noch nicht mal nach 20 Jahren. Nach 10 Jahren sind schon Auflaufmodelle, auch wenn sie noch funktionieren, aber da interessiert sich keiner mehr dafür.
Das ist so eine Wegwerfindustrie. Das ist heftigst.
Ja, Ich meine, man kann es ja gerne mögen, warum auch nicht? Es gibt übrigens, muss man auch fairerweise sagen, also einigermaßen umweltfreundliche Schiffe, die zum Beispiel nicht mit Erdschweröl fahren.
Aber oder okay, auch, also der Betrieb ist eigentlich nicht das umweltschädlichste, weil wenn du 2500 Leute mit dem Flugzeug durch die Gegend transportierst, ist es viel schlimmer als mit dem Kreuzfahrtschiff.
Ja, aber ein Flugzeug ist dafür gedacht, von A nach B zu kommen, nicht im Kreis zu fahren. Das ist ja auch noch die Besonderheit. Hinzu kommt die Müllentsorgung auf offenem Meer. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so, so ein Volksbock geworden und so weiter und so fort. Mhm. Also es ist eine ziemlich dreckige Reisebranche, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ja. Trotz allem ist es halt so, dadurch, dass der Markt in Japan natürlich sehr klein ist, bietet er unglaublich viel Potenzial. Das hat ja auch Disney zum Beispiel erkannt. Also sprich Orientaland, also der Betreiber des Disneyland Resorts in Japan, ist ja gerade dabei, dass sich ein Schiff bauen zu lassen, damit man da halt eben auch mitmischen kann. Es gibt dann noch weitere Firmen, die halt sagen, jo, wir bauen das aus. Und das gibt Steuern, das gibt Arbeitsplätze und so weiter. Das findet die Regierung natürlich wahnsinnig toll, weil wem juckt schon der Umweltschutz?
Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn das nicht so problematisch wäre mit der Umwelt, würde ich das auch toll finden, allein einmal um die ganzen japanischen Inseln rumzureisen und überall anzulegen am Hafen und dann dort die Stadt zu besuchen.
Ich habe da eine ganz verwegene Idee. Ich meine, nichts gegen Kreuzfahrtschiffe. Es gibt ja auch alternative Antriebsmethoden. Ich habe mal gehört, dass solche Dinger wie Tücher, die man in den Wind hängt, für Antrieb sorgen können.
Also ja, ich mein, es gibt kann, auch
ich weiß nicht, ob das schon jemand ausprobiert hat, aber es soll angeblich wohl funktionieren, ne?
Das ist ja leider Gottes nur so ein Luxusding, weißt du, so ein Segelschiff zu nehmen und um Japan zu reisen. Das kannst du dir halt als normale Person nicht leisten.
Leider tatsächlich. Mhm. Aber es gibt halt eben umweltfreundliche Methoden. Es wird ja zum Beispiel fährt ja ein Schiff, ich glaube, das ist sogar ein deutscher, deutsches Großschiff da. Das lässt sich von, wie nennen sie die Dinger, von Flugdrachen antreiben. Finde ich eine super Idee. Also es gibt durchaus alternative Antriebsmethoden, aber irgendwie mag die Schifffahrt nicht umstellen. Schade eigentlich. Aber naja, gut, also man stopft sie jetzt einfach so viel wie es geht auf Kreuzfahrtschiffe, dann hat man in Japan mehr Platz für andere Touristen. Hey.
Die kommen ja auch auf Ideen immer.
Ja, tatsächlich. So, und wenn wir gleich beim Tourismus sind, der Tourismus hat natürlich Schattenseiten. Wir reden jetzt nicht von der Überfüllung und so weiter, darüber haben wir jetzt oft genug geredet. Nee. Aber tatsächlich zum Beispiel illegale Minpaku-Angebote, also sprich Airbnb. Ne, damit kann, glaube ich, jeder was anfangen. Die nehmen in Japan tatsächlich zu und mittlerweile auch teilweise mit sehr, sehr unschönen Folgen. Denn es gibt Berichte, dass zum Beispiel Mieter in Tokio unter Druck gesetzt worden sind, dass sie doch gefälligst auszuziehen haben. Tja, und was ist dann passiert? Es wurde ein Haus für Touristen. Weil das macht mehr Geld als mit der normalen Miete.
Ja, die riechen den Braten regelrecht bei den vielen Besuchern.
Richtig, und das wird in den nächsten Jahren noch zunehmen, je mehr halt nach Japan reisen. Natürlich versucht die japanische Tourismusbehörde dagegen vorzugehen und hat tatsächlich im Haushaltsjahr 2024 rund 250 Löschanträge an Buchungsplattformen und andere Vermittler gestellt, damit diese Angebote aus dem Netz verschwinden. Problem ist allerdings, dem ist das eigentlich völlig egal. Die sagen halt, ja, wir sind nur eine Plattform, was die Leute einstellen, ist nicht unser Problem.
Das ist eigentlich ziemlich deprimierend, oder? Mhm. Dass man da überhaupt keine Verantwortung drin sieht.
Nee, vor allem muss man auch ganz ehrlich sein, der Markt ist extrem reguliert. Also Japan hat ja Gesetze eingeführt, ich glaube das waren 2018 oder so, um halt zum Beispiel spezielle gesundheitliche Standards zu halten und so weiter. Es gab damals immer mehr Beschwerden und so weiter und so fort. Und man muss halt sich lizenzieren lassen und so weiter. Alles natürlich für die Sicherheit der Besucher und natürlich, dass man auch die Steuern bekommt. Ist auch irgendwo logisch. So, und diese Betreiber sind natürlich extrem ärgerlich, also die Illegalen, weil, die achten einfach nicht drauf, bieten das halt günstiger an und fertig, ne? Mhm. So, dafür bekommt der Kunde in der Regel auch nicht wirklich einen Service, den er erwartet.
Oh ja, das kennt man ja auch von gewissen Airbnb-Geschichten. Laufen Horror-Story durchs Internet.
Ja, eigentlich könnte man ja meinen, das wäre irgendwie angenehmer als so ein Hotel, aber meine Güte, was man da teilweise für Sachen hört und sieht. Uiuiuiui.
Ja, also es ist so eine Sache für sich, muss man ganz ehrlich sagen. Und Airbnb ist speziell. Aber gut, das ist klar. Es ist beliebt. Einmal, weil es eine einfache Einnahmesache ist und so weiter. Naja, gut, dann, ja, ne? Bab. Also wird sie gemacht. Dazu passt übrigens auch, dass die japanische Tourismusbehörde in der letzten Woche das Buchungsportal Agoda abgemahnt hat, beziehungsweise letzte Woche wurde bekannt, dass das Buchungsportal abgemahnt worden ist. Das war nämlich schon bereits im März. Und zwar wurde eine offizielle, formelle Aufforderung zur Verbesserung der Geschäftspraktiken übermittelt. Agoda ist eins der beliebtesten Portale, um in Japan ein Hotelzimmer zu buchen als Ausländer. Für seine Reise. Problem ist, dass sich die Beschwerden gehäuft haben, dass es diese Zimmer gar nicht gab. Also die waren gar nicht frei. Man stand halt im Hotel und dann, ja wie, ist kein Zimmer da. Das ist sehr unpraktisch. Fand die Tourismusbehörde gar nicht gut und die hat da jetzt ein ganz scharfes Auge drauf geworfen, weil das ist nicht das erste Mal, dass diese Plattform eins auf den Deckel bekommt. Und für Touristen ist das definitiv sehr unangenehm, wenn auf einmal kein Zimmer da ist.
Gott, ich denke mal, wir werden über solchen Unsinn noch öfters reden, weil die Tourismuszahlen, die reißen halt nicht ab, ne?
Übrigens, Booking.com hat schon vor ein paar Monaten eins auf den Deckel bekommen, ne?
Auch schon. Ich dachte grundsätzlich, so Reiseseiten in Japan haben so ein bisschen Ärger gekriegt, weil es geht ja auch darum, ich glaube, es war letzte Woche, wo wir darüber gesprochen haben, dass halt diese Anbuchungen grundsätzlich über Drittanbieter so ein bisschen problematisch sind in Japan.
Dezent ausgedrückt, ja. Ja, vor allem bei Booking.com waren es halt wegen den horrenden Kosten für die Hotels. Und man ist halt darauf angewiesen, weil ich meine, Booking.com, ernsthaft, das ist ein Platzhirsch. An den kommst du nicht vorbei. Oder halt eben Agoda, aber ich glaube, die gehören sogar zusammen, wenn ich mich gar nicht irre. Ich weiß aber nicht ganz genau. Es sind halt Platzhirsche. An die kommst du nicht vorbei. Neue Anbieter haben keine Chance oder werden direkt aufgekauft.
Meine Güte.
Ja, immer schwierig, wenn da so monopolisch sind.
Kapitalismus war ein Fehler.
Ja, also so wie er jetzt abläuft, definitiv. So, weil wir ja gerade schon bei Hotels und im Packo und so weiter waren. Die Wohnungspreise im Großraum Tokio sind mal wieder gestiegen. Und zwar um satte 25%.
Das kann das einfach mal so passieren? 25% ist so viel, das ist nicht mal eine Fluktuation. Ne?
Im Mai.
Na trotzdem, meine Güte, also das sind ja...
Naja, es hat mehrere Gründe. Zum einen sind ja die Baukosten gestiegen, weil Materialien teurer und so weiter und so fort. Ne? Schwacher Yen, Blaswitzblub, muss ja halt alles importiert werden oder größtenteils importiert werden. So, dann, ja, die Löhne sind ein bisschen angestiegen, das spielt da jetzt aber gar nicht so wirklich rein. Sondern tatsächlich, weil sich die Branche seit, ja, mittlerweile schon eigentlich Monaten, nur noch auf hochpreisige Segmente konzentriert. Und dementsprechend steigen logischerweise auch hochpreisige Verkäufe, gerade in zentralen Bezirken Tokios. Naja, und dementsprechend ist es kein Wunder, dass der Durchschnittspreis für eine Eigentumswohnung, also eine neu gebaute, mittlerweile so ungefähr bei 814.700 Euro liegt.
Ja, Prost Mahlzeit. Mhm. Aber du, das liegt doch auch einfach daran, dass die nicht wirklich das Angebot angepasst haben, oder? Die sagen sich, ach, wir bauen lieber Luxussachen und wir bieten halt nicht die Wohnungen an für den Durchschnittsmenschen. Mhm. Aber die Wohnungen für den Durchschnittsmenschen sind gefragt. Und wenn du halt weniger Angebot hast und mehr Nachfrage, logischerweise geht der Preis dann durch die Decke.
Naja, also fassen wir erstmal ganz kurz zusammen. Das Bauland ist begrenzt. So, da tummeln sich haufenweise Anbieter um ein kleines Stück Land, darunter natürlich welche, die normale Wohnungen bauen wollen, aber natürlich logischerweise auch die, die hochpreisige bauen wollen. Wer zahlt mehr? Naja, und dann ist halt das Problem, es sind ja vor allen Dingen Spekulationsobjekte.
Mhm.
Das ist halt eben das Blöde. Und das führt ja auch dazu, und das muss man leider auch ganz ehrlich sagen, dass eine Gentrifizierung stattfindet, auch in Tokio. Kennen wir übrigens in Deutschland ja bekanntlich von Berlin und so weiter, ne? Auch das ist in Japan, also in Tokio gerade, leider Volkssport. Ja. Und kommt da eine Luxus-Apartment-Blöckchen hin, tja, dann steigen auch die Mieten nebenan.
Alles für die Reichen, für den Rest gibt's nichts.
Ja, pff, was ist mit dem Rest, wem interessiert denn der?
Es ist natürlich giftig für die ganze Stadt, fürs ganze Stadtbild, für die Arbeitswelt, für die Infrastruktur etc. viel mehr. Also das
naja,
ist ja
warten wir mal ab, bis Jeff Benzo wieder getrennt ist und neu heiratet. Da macht er das diesmal nicht in Venedig, dann kauft er sich mal Tokio für einen Tag.
Oh je.
Ja, es ist schon whoops. So, und dann ist noch ein anderes kleines Problem, denn Japans Bento-Läden droht eine ganz schöne Pleitewelle. Also ja, die Zahlen sind gering, die ich euch jetzt sagen werde, aber tatsächlich schlagen Kreditforschungsinstitute oder Marktforschungsinstitute gerade Alarm, denn das größte Forschungsunternehmen, das ist die Taikoku Data Bank, sagt, dass zwischen Januar und Mai bereits 22 Betriebe aufgegeben haben und ja, das ist mehr als im Vorjahr, also zumindest ist ein Laden mehr. Und bereits 2024 ging es los, da haben mich schon 52 Läden zugemacht und das ist ein Rekordwert. Tja, nicht gut. Das Ding ist, Bento-Läden sind ja fester Bestandteil im Japans Arbeitsalltag. Das heißt, wer eine schnelle, günstige Mahlzeit haben möchte, geht halt in einen Bento-Laden.
Und die das Auswahl ist sogar noch günstiger, als wenn du in den Kombini gehen würdest. Also es sind ja, ja meistens so kleine Familienbetriebe, die das ja schon seit Jahren zu einem Preis angibt, der halt Nachbarschaftspreis im Prinzip schon ist. Ne?
Ja, ja.
So, aber in den letzten Jahren ist natürlich das Angebot erst in den Convenience-Stores gestiegen. Das rüttelt an der einen Seite und auf der anderen Seite rütteln natürlich auch die teuren Preise. Reis zum Beispiel. Aber auch die anderen Zutaten werden teurer. Nur man, also gerade diese familiengeführten Betriebe können einfach Preiserhöhungen nicht einfach so weitergeben. Da sträubt sich so dermaßen die Kundschaft gegen, dass sie gar keine Wahl haben. Also müssen sie es selber tragen. Da die Preise aber immer weiter steigen,
ja, es ist halt eine Zwickmühle, ne? Man möchte einerseits nicht die treuen Kunden vergrauen, aber andererseits ist man ja dazu genötigt, ne?
Ja. Dazu kommt auch, dass die Pandemie tatsächlich noch Auswirkungen hat, denn seit der Pandemie ist die Nachfrage rückläufig, weil es halt immer mehr Homeoffice gibt und die brauchen halt eben nicht ein schnelles Essen außerhalb von zu Hause.
Ja, stimmt auch wieder.
Meine Güte, es wäre nicht so tragisch, wenn das irgendetwas ist, was sich halt anpassen müsste, weil es nicht mehr der Zeit gegangen ist. Ne? Aber das hier ist ein Stück Esskultur, das damit drauf geht. Ne?
Ja. Richtig. Und dazu kommt auch, dass die Branche ja total zersplittet ist. Also neben einfach kleinen Anbietern, die halt eben sehr lokal sind, die auch wirklich nur eine begrenzte Kundschaft haben, kommen dann halt eben große Ketten. Gut, da ist die Kundschaft ein bisschen größer, aber es sind halt eben große Ketten. Ich meine, seien wir mal ehrlich, ein kleiner familiengeführter Betrieb ist um Längen, also mir zumindest ist um Längen sympathischer.
Ja.
Aber die haben halt einfach kaum Spielraum. Weil die sind halt wirklich absolut lokal begrenzt. Die kennt man dann eben, weiß ich nicht, in drei Straßen weiter noch, aber dann hört's auf, weil da ist dann schon der nächste.
Ja.
Ja, und ja, das ist halt nicht gerade gut.
Aber man kann natürlich auch den Ketten jetzt sagen, hey, dreht mal ein bisschen zurück, ne? Das bringt ja auch nichts.
Ja, nee, das definitiv nicht. Also wenn man jetzt alleine aber trotzdem bedenkt, dass rund 30% 2024 überhaupt nicht profitabel waren von den Geschäften, das ist heftig. 22% verzeichnen sinkende Einträge und nur 45% der Bento-Geschäfte konnten ihre Gewinne gerade so steigern.
Also die Hälfte nur.
Und der ganz große Unterschied ist natürlich, dass gerade große Unternehmen bessere Konditionen aushandeln können. Weil ich meine, die brauchen ein bisschen mehr Reis als jetzt so ein kleiner familiengeführter Betrieb.
Ist wahr.
So, und um mich jetzt richtig zu schocken, eine typische Bento-Mahlzeit kostet in Japan übrigens so circa 1,75 Euro bis 3,50 Euro. Mehr ist das nicht.
Ja, das kannst du logischerweise den Preis nicht halten. Ist einfach nicht machbar.
Nein, das gänzlich ist unmöglich. Ja. Ja, schade. Schade. So, kommen wir mal zur Popkultur. Denn Japan will ja den Export von Anime und Games und so weiter natürlich steigern, weil das macht jetzt schon unglaublich viele Exportumsätze. Ich meine, es gibt sehr viele Franchises zum Beispiel, die funktionieren nur im Ausland anstelle im Inland. Hier, wie heißt das? Solo Leveling ist übrigens so ein Beispiel. Das ging ja im Ausland ab wie Schmitz Katze. Im Inland ist das Ganze ja, aber was soll's, wem interessiert's, ne? Und jetzt hat das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie einen 5-Jahres-Plan vorgestellt, um eben diese Branche dabei zu unterstützen. Das sieht unter anderem Subventionen für die Spieleentwicklung vor. Darauf will man sich übrigens tatsächlich konzentrieren. Also Games stehen da im absoluten Fokus. Man möchte auch Maßnahmen gegen Raubkopien und bessere Arbeitsbedingungen für die Animationsschaffenden schaffen. Das wird übrigens auch dringend Zeit.
Uff. Uff. Also das wäre, würde mich sehr freuen, wenn das mal was passieren würde, aber irgendwie, da bin ich mal gespannt, wie ihr das dreißeln wollt.
Die Zahlen sprechen dafür. Hm. Denn die japanische Entertainment-Industrie hat im Jahr 2023 rund 5,8 Billionen Yen weltweite Erlöse erzeugt, also nur durch Export, also 33,6 Milliarden Euro. Und das ist eine Versechsfachung gegenüber 2010. Man merkt also, es wird immer gnadenlos beliebter. Yes. Und damit ist tatsächlich die Sparte inzwischen Japans zweitgrößter Exportzweig nach der Automobilindustrie. Die kommt halt auf über 21 Millionen Yen. Und da möchte die japanische Regierung bis spätestens 2033 mit der Entertainment-Industrie hin. Deswegen hat man sich übrigens auch entschlossen, den Musikbereich zu fördern, aber da ist jetzt momentan erstmal die Industrie selbst gefragt, weil, Popkultur oder ich sag mal J-Pop, genau das war's, das läuft nicht ganz so gut.
Ja, aber okay. Das sind wieder mal diese typischen optimistischen Zahlen, die die japanische Regierung gerne rausballert, ne? Eine Verdreifachung innerhalb der nächsten 8 Jahre. Ja.
Ja, also ob man es jetzt schafft oder nicht, lass es mal dahingestellt sein, aber zumindest sind die Ansätze gar nicht so schlecht, weil man möchte halt eben im Bereich Videospiele sehr, sehr viel Geld reinpumpen, auch um Independent-Studios zu unterstützen. Das heißt, es könnten sehr interessante Spiele auf den Markt kommen. Und zum anderen, naja, seien wir ehrlich, die Anime-Industrie ist ja eine Katastrophe. Erstens behandelt die Mitarbeiter teilweise echt unterirdisch. Also die Stress, dann sind sehr viele sind freie Mitarbeiter, die werden nicht vernünftig bezahlt und so weiter. So, das hat dazu geführt, wer hätte es gedacht, es fehlt an Fachkräften. Tada! Und hier will die Regierung jetzt mit Mindeststandards reagieren. Und das ist tatsächlich eine verdammt gute Idee.
Das ist sehr, sehr gut. Ich meine, sowas ist schon immer wieder mal im Gespräch gewesen, besonders wegen den skandalösen Berichten, die wir da rausbekommen haben. Da ist teilweise absolut unmenschlicher Unsinn da passiert.
Ja.
Und da hat die Regierung auch sich immer wieder eingeschaltet, aber ich bin jetzt froh, dass sie mal was Konkretes planen. Jetzt müssen sie es nur umsetzen.
Naja, es soll zum Beispiel ein Zertifizierungssystem für Studios eingeführt werden. Und zwar, wenn Studios faire Arbeitsbedingungen gewährleisten, kriegen sie eine Plakette.
Eine Plakette, okay.
Mm. Naja, ein Zertifikat halt, ne? Immerhin schon mal etwas.
Ich meine, wenn du dann jetzt irgendwie die Leute, die kein Zertifikat erringen können, dann öffentlich anprangern würdest, wäre das vielleicht ein bisschen hilfreicher.
Passiert aber das nicht automatisch, wenn du kein Zertifikat hast?
Nee, wer erzählt es dir denn? Ne? Wenn du eins hast, dann tust du es groß rausprusten.
Nicht ganz. Also man muss ganz ehrlich sein, es gibt sehr viele Organisationen mittlerweile im Hintergrund in der Anime-Branche, die sich halt für Animatoren und so weiter einsetzt.
Das stimmt,
und die werden es bekannt machen, 100 pro. Also zum Beispiel die Japan oh Gott, wie heißen sie nochmal? Animatoren Association oder irgendwie so in dem Dreh.
Diese gewerkschaftartiges Ding, ne?
Genau, die sind ja richtig heftig dabei und die werden es definitiv, also die werden Listen führen und das definitiv bekannt machen.
Ich hoffe, dass es funktioniert.
Ja. Naja, nächster Punkt ist halt der Kampf gegen die Piraterie. Da ist man ja auch gerade dabei, zum Beispiel internationale Zusammenarbeiten aufzubauen, weil da ist man gar nicht happy drüber. Ja, und bin mal gespannt, was bei rauskommt.
Ja, aber du, der Kampf gegen die Piraterie hat dasselbe Problem, wie all die Streaming-Dienste jetzt haben. Ne? Du hast immer Piraterie da, wo du Service-Probleme hast, wo deine Dienstleistungen nicht das bieten können. Ne?
Ja, und man muss mal ehrlich sein, auch Animes, die wirklich im Ausland wunderbar funktionieren, man konzentriert sich trotzdem eher auf den inländischen Markt.
Ja, ich meine, da müssten die darauf achten, dass sie ihre Streaming-Angebote nicht so total zerstückeln. Ich meine, es gibt einige Serien bei uns, die du nur auf 3 unterschiedlichen Streaming-Partners zusammen gucken kannst, weil ein Teil dort liegt, ein Teil dort und der dritte Teil liegt beim nächsten.
Ja gut, aber das hängt ja nicht mit den Japanern zusammen. Das ist ja tatsächlich eher den deutschen Publishern geschuldet, ne?
Ja, aber die Lizenzen verteilen die Japaner. Die verkaufen
die. Ja gut, das stimmt.
Wenn die da drauf achten würden, dann würde so ein Unsinn nicht passieren. Da hast du garantiert Piraterieprobleme dadurch, durch den Unsinn.
Ja, das ist richtig. So, machen wir mal kurz weiter. Jetzt kommen wir mal zu einer positiven News, oder?
Ja.
Gut. Wer kennt Kagawa, die Präfektur? Für was ist sie bekannt?
Sag ich mir jetzt was.
Ja, wollte ich auch sagen. Keine Ahnung.
Suppe, Udon.
Fisch, keine Ahnung.
Udon, immer noch. Jetzt habe ich es gerade schon verraten und du kommst den Fisch.
Achso, ich dachte, das sei jetzt so eine Frage, so als Hinweis, dass wir raten sollen.
Tatsächlich ist Kagawa die Udon-Präfektur in Japan und das ist auch landesweit so bekannt. Der Witz ist, die größte Edamame-Anbauregion, Niigata, tja, die kennt kein Schwein. Als eben größte Anbauregion. Okay, gut, das hängt auch damit zusammen, weil die meisten Edamame tatsächlich dort gegessen werden. Das sind echt Edamame-Weltmeister. Und ich meine, Edamame ist klasse. Und das möchte man jetzt ändern, wenn man halt sagt, ey, Moment mal, wir bauen das meiste Edamame in ganz Japan an und uns kennt kein Schwein als Edamame-Präfektur. Was soll denn das? Und dementsprechend hat man jetzt gesagt, gut, wir werden jetzt eine Veranstaltungsreihe starten, die wird so in Tokio und so weiter stattfinden, darunter halt eben, wer am meisten Edamame futtern kann und so weiter, so Mitmachgeschichten. Und dabei will man jetzt seinen Bekanntheitsgrad besonders bei jungen Leuten steigern, um eben der unangefochtene Anbaumeister zu sein. Ja. Ja, man muss aber auch dazu sagen, sie müssten vielleicht einfach aufhören, den ganzen Kram selbst zu essen und ein bisschen mehr exportieren.
Ich bin ja froh mittlerweile, dass du die Dinger auch bei uns im normalen Supermarkt kaufen kannst, aus dem Eisfach. Bei mir im weißen Lidl oder im Aldi?
Ja, Aldi hat welche. Die sind sogar richtig lecker. Also die sind recht knackig frisch, ne?
Ich habe den falschen Aldi bei mir. Ich habe eindeutig den falschen Aldi bei mir.
Die sind aber immer nur so in so Asia-Wochen meistens verfügbar. Aber die sind recht günstig. Die sind eine gute Qualität dafür, dass sie halt aus der Kühlung kommen. Und ich kann die tatsächlich nur empfehlen von Aldi. Ja, du, aber nicht die aus der Dose, die sind eklig.
Jetzt haben wir damit auch wieder Werbung gemacht.
Bei mir ist es tatsächlich im Dauerangebot. Nichts,
oh, cool.
Und du kriegst in der Bohne oder aus der Bohne raus.
Ja gut, also aus der Bohne kannst du hier auch holen, aber die finde ich nicht so toll. Ich mag das Geknabber aus der Bohne echt gerne. Das ist so viel wie Erbsen essen halt, ne?
So ist es.
Ja, naja. Aber man möchte übrigens auch natürlich die Popkultur komplett mit einbinden. Deswegen wird man ab sofort auf dem Fuji Rock Festival Probierstände finden und so weiter. Also ich finde das schon eine coole Sache, dass man sich halt hinstellt und so richtig stinkig. Kann ja wohl nicht wahr sein, wir machen jetzt hier mal eine Welle.
Okay.
Ja, ich finde, das hat was.
Ja, naja, wenn man auch stolz drauf ist, warum denn nicht, ne?
Ja, eben. So, machen wir weiter. Jetzt haben wir was Tolles gehabt. Naja, obwohl, das ist ja nicht auch gar nicht so schlecht. Reis ist ja in Japan momentan ein bisschen teuer, ne? So, und ihr kennt doch bestimmt alle das Heimatsteuerprogramm.
Ja, also, wir kennen die geilen Geschichten aus dem Heimatsteuerprogramm. Möchten Sie eine halbe Kuh dafür, dass Sie uns Ihre Steuern zuüberweisen?
Mittlerweile ist er übrigens bei einer ganzen Kuh angekommen, ne? Allerdings auch zerlegt, muss ich dazu sagen. Und wer das nicht kennt, dieses Heimatsteuerprogramm hat Japan mal eingeführt, um strukturschwache Regionen zu helfen, wo eben die Menschen eher in die Großstadt ziehen und wo die logischerweise keine Einnahmen mehr haben, also Steuereinnahmen. Man kann, egal wo man in Japan lebt, sagen, ich spende einen Teil meiner Steuern eben an eine bestimmte Stadt. So, dafür kriegt man dann ein Geschenk zurück. Und das ist das, was du gerade meintest, da ist irgendwie ein Wettlauf entstanden, der ist der Wahnsinn. Halbe Kühe, ganze Kühe und. Da kriegst du echt alles. Mit übrigens, Toilettenpapier war während der Corona-Zeit wahnsinnig beliebt als Rückgeschenk. Naja, und jetzt, wer hätte es gedacht, ist es Reis. Immer mehr Kommunen haben begonnen, wirklich Reis anzubieten. Und zwar kleine, gemütliche 5-Kilo-Portionchen und hoffen sich halt eben einfach, dass sie dadurch ihre Steuereinnahmen steigern können. Und mittlerweile sind diese Angebote, also gibt es spezielle Webseiten dafür, die das zum Beispiel ein bisschen organisieren. Amazon will sich jetzt zum Beispiel auch einschalten. Naja, und wer hätte es gedacht, da gibt's also die Reisangebote, das ist der Wahnsinn, die häufen sich da, das ist so. Also irgendwann heißt es in Japan wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, Schatz, ich geh Reis kaufen. Ja, mach mal deine Steuern. Ist allerdings auch ein bisschen oder nicht ganz unproblematisch, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass Reis angeboten wird. Gerade qualitativ hochwertigen Reis, das wird ja so gerne als Geschenk genommen. Aber tatsächlich gab es zahlreiche Probleme im Vorjahr. Da wurden dann Lieferungen erst gar nicht gemacht oder stark verzögert und so weiter. Da mussten sich auch wieder reihenweise Gemeinden entschuldigen. Aber man möchte es halt nochmal versuchen, weil man hofft, wie gesagt, dass sich die Kasse füllt.
Ja, wo. Dieses System ist wirklich sehr komisch.
Es ist ein bisschen schief gelaufen, würde ich sagen. Die Grundidee ist ja gar nicht schlecht. Ne? Spende kriegt dafür eine Kleinigkeit fertig. Aber dieser Überbietungswettbewerb, ich meine, es wurden ja sogar schon Gemeinden ausgeschlossen, weil sie einfach viel zu übertrieben Sachen angeboten haben. Ja. Also da muss man zu sagen, da war das Geschenk da teurer als die eigentliche Spende. Das ist doch gnadenlos übertrieben. Und es gibt auch immer andere Skandierchen, wie zum Beispiel, dann wird da mal im Hintergrund ein bisschen gemauschelt, damit halt eben Geschenke angeboten werden können für einen geringen Preis oder einkauft werden können für einen geringen Preis. Da fließen dann Gelder und so weiter und so fort. Also es hört einfach nicht auf. Und Japan, also die Regierung kriegt es anscheinend auch nicht wirklich unter Kontrolle.
Tatsächlich, du, wenn ich das von einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt an mir anschaue, dann finde ich das überhaupt nicht gut, ja, dass du statt zu schauen, dass die einzelnen Kommunen die Steuergelder bekommen, die sie brauchen, um ihre verdammten Straßen zu bauen und ihre Brücken zu reparieren, lässt man sie drum kämpfen mit so einer verdammten kapitalistischen Albtraum-Szenario. Es ist also, okay, es ist ja nicht nur, das ist ja nicht so, dass sie gar keine Steuern bekommen würden, wenn sie sich nicht irgendwelche Leute erhaschen würden mit ihren Geschenken. So ist es ja nicht, ne? Oder?
Nee.
Aber trotzdem, ich find's ein bisschen plakativ, weißt du, wie zum Stierkampf zu gehen.
Naja, man macht sich das halt ein bisschen einfach eigentlich, weil man hofft sich dadurch natürlich, dass strukturschwache Gemeinden unterstützt werden und man dafür nicht viel tun muss von der Regierung her, ne?
Ja. Yeah.
Das ist vielleicht, also ich sag mal so, ja, man hat ja Probleme, die Landflucht zu reduzieren, weil, naja gut, ich meine, die gehen halt meistens nicht Ballungsgebiete, logisch, da ist die Arbeit und so weiter, da ist halt das Leben, es ist interessant. Auf Dorf, sagen wir ehrlich, das ist für jüngere Menschen in der Regel ein bisschen langweilig. Das kann man nicht damit verhindern. Ich meine, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist eine interessante Idee, aber schlecht ausgeführt.
Ja.
Ja, vor allen Dingen übrigens jetzt, wo Tokio offiziell in das Programm einsteigen möchte.
Okay, wer will sich mit Tokio messen? wer steigt in den Ring?
Ich glaube, das. Nein. Nein.
Ist zumindest mutig, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das wäre ziemlich mutig, ne? Na, nee, aber das wird nichts. So, kommen wir ganz schnell zum letzten Thema, dann machen wir die Monatsvorschau. Denn ihr wisst ja, Japan ist ja in der Partnersuche mittlerweile dazu übergegangen, dass man sagt, naja gut, das bietet der Staat jetzt einfach auch mal an. Naja, ne? So, und jetzt tatsächlich haben ja immer mehr Präfekturen oder halt eben auch Kommunen gesagt, gut, jetzt gibt's KI, also bauen wir das auch noch mit ein und wurschteln alles zusammen und so weiter und gucken mal, was bei rauskommt. Ja, und tatsächlich ist es so, dass gerade diese von den Kommunen betriebenen Dating-Apps wirklich sehr erfolgsversprechend sind. Die haben eine größere Trefferquote oder größere, hier finden sich Pärchenquote, als die nichtstaatlichen.
Ja, es ist irgendwie lustig, weil das hört sich auf den ersten Blick auch an wie aus einer verdammten Science-Fiction-Parodie, ne? Die staatliche Partnervermittlung. Deine staatliche Freundin ist angekommen, ne?
Naja, du wirst ja nicht gezwungen, ne? Das halten wir mal kurz fest.
Logisch, aber trotzdem, die staatlich vermittelte Freundin ist es trotzdem, in gewisser Weise. Aber es ist tatsächlich besser als der Rest der Möglichkeiten, weil Dating-Apps sind ein purer Horror. Die sind nur so gebaut, um dir so viel Geld wie möglich aus der Tasche zu ziehen. Weil logischerweise, es geht dann wirklich wieder nur ums Geld. Und ja, kurze ist Frage, nicht reguliert.
Kostet Tinder Geld?
Jo.
Oh, okay.
Du kannst es kostenlos benutzen, aber es bringt dann halt nichts viel, ne?
Ich höre immer so eine Gruselgeschichten über Tinder, wo ich mich da so frage, wer geht da freiwillig noch hin?
Es ist eine Gruselgeschichte. Und dann ist tatsächlich eine Partnervermittlung, die japanische Regierung anbietet, besser. Egal, wie komisch das da anhört.
Ja, also das sagen die Leute halt auch selber. Oder das bestätigen auch Umfragen. Es wurde ja vorher gefragt, sollen wir sowas machen? Und das fand wirklich eine breite Zustimmung, weil man halt solchen Börsen mehr vertraut. Weil das Problem ist bei Single-Börsen, sind wir mal ehrlich, es ist super schwer, jemanden zu finden, der wirklich ehrlich ist. Und da ist dann ganz schnell der normal verdienende Mitte 30er ein arbeitsloser 50-Jähriger oder von der Frau her eben eine arbeitslose 50-Jährige, kann man nehmen, wie man will. Nein, es sind nicht nur Männer, die sich teilweise sehr daneben benehmen. Es können auch Frauen, das halten wir kurz mal fest. Und bei den Staatlichen wird halt vorher geprüft. Also sprich, die müssen tatsächlich nachweisen, ja, ich verdiene wirklich so viel und solche Spränzchen. Und wer sich dafür halt anmeldet, deswegen ist es halt freiwillig, der muss auch bereit sein, solche Daten rauszugeben. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Spielfläche in dem Moment. Na, das macht das Ganze ein bisschen vertrauenswürdiger. Also eine schlechte Idee ist es eigentlich nicht. Wobei ich gerade überlege, wenn Deutschland das einführen würde, ich glaube, das wäre ein lustiges Chaos. Deutschland-Matching. Eieiei. Naja, jedenfalls, nee, aber es funktioniert halt. Man muss auch dazu sagen, es gibt so Beispiele wie jetzt in der Präfektur Totori. Die hält auch regelmäßig Matchings-Events statt. Da trifft man sich dann halt auch live und ja, dann gibt man sich halt da ein Like in der App und dann kann man sich halt direkt live unterhalten. Das funktioniert halt auch besser übrigens als diese traditionellen Vermittlungspartys.
Hm.
Ja, die sind ja schon lange etwas verpönt, oder?
Ja, die sind mittlerweile sehr verpönt. Also gibt es immer noch und Städte bieten die auch an. Aber ja, nee, in der digitalen Welt ist man dann doch eher digital unterwegs. Und es ist immer noch besser, als wenn Papi und Mami dahin gehen und vermitteln. Das kommt übrigens in Japan auch sehr häufig vor.
Ja, ja.
So, so eine Mann, jetzt lass Mama mal ran, ich mach das schon und find dir eine Braut. Oh wei. Das ist eine ganz komische Situation. Ja, aber trotz allem, es funktioniert. Es gibt auch natürlich kritische Stimmen. Also zum Beispiel, dass eben durch solche Apps die traditionellen Rollenbilder unkritisch reproduziert werden. Oder halt eben junge Menschen unter Druck gesetzt werden, ein normgerechtes Leben zu führen. Naja,
wenn ich mir überlege, was für ein verzerrtes Bild durch die Dating-Apps, die auf dem freien Markt rumspringen, wenn Leuten eingetrichtert wird, ne?
Oh,
das
ja.
ist viel, viel giftiger, ne? Dass die Vorstellung, dass du dann nur die bestaussehendsten Menschen in irgendeiner Art und Weise eine Chance haben auf Beziehung, die wird ja gefördert, extrem ja, durch diese Dating-Apps. Und ja, nee, die können mir erzählen, was sie wollen. Das ist, mag zwar irgendwie komisch sein, aber es ist definitiv eine bessere Alternative.
Ja. Gerade in einem Land, wo ja auch der finanzielle Hintergrund eine ganz große Rolle spielt. Ich meine, gut, das ist ja jetzt mittlerweile dank auch diesen Dating-Max in Deutschland auch nicht mehr anders. Ne? Muss man auch leider ganz ehrlich sein. Es wird ja auch von allen Ecken suggeriert. Hübsch aussehen, viel Geld haben, da kriegst du jede Frau. Ja, und von der anderen Seite her, da sind die Frauen noch unterwürfig. Oh Gott, ich kann das alles nicht mehr hören. Und nein, diese Einstellung ist totaler Bullshit, das halten wir mal kurz fest. So. Aber jetzt kommen wir doch einfach mal zur Monatsvorschau. Das heißt, Mats, übernehmen Sie.
Jawohl, hier gibt's keinen Bullshit. Hier gibt's Events, hier gibt's Veranstaltungen. Wir fangen an am 5. Juli mit der Comic-Manga-Convention in Bremen, die dort in der Domheinde stattfindet. Eintritt ist 7 Euro. Dann ein Wochenende später, am 13. Juli, ist der 19. Japan-Markt in Berlin, der dort im Festsaal Kreuzberg ist. Die Eintritt ist dort 16 Euro für Erwachsene. Tickets gibt es nur online. Also müsst ihr auf die Webseite gehen, wie es bei uns im Artikel verlinkt. Am 19. Juli ist das Natsumatsuri, das Sommerfest des Japanischen Kulturinstituts in Köln. Dort ist der Eintritt frei. Und am 20. Juli ist das 28. Japanfest in München am englischen Teegarten. Das ist auch freier Eintritt von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in München. Dann gehen wir zum Fernsehen. Im Fernsehen fangen wir an am Samstag, dem 5. Juli in SWR. Spiele der Welt Kyudo, wo es ums japanische Bogenschießen geht. Und am Mittwoch, den 9.7. ist ebenfalls auf SWR Eisenbahnromantik Kyoto.
Das ist doch eine Wiederholung, oder?
Das ist eine Wiederholung, aber das ist eine Weile nicht gelaufen. Vor fünf Monaten kam Eisenbahnromantik, aber Hakata. Also nee, Kyoto kam seit einer Weile nicht mehr.
Das meine ich gar nicht, aber hier würde ich jetzt eine Empfehlung abgeben, weil die Sendung kenne ich, die ist klasse.
Das lohnt sich immer. Dann am Freitag, den 11. Juli, da ist auf Phoenix 3 Folgen, ich glaube, das sind alle 3 Folgen von Wildes Japan. Da ist der Südwesten, Honshu und Hokkaido dabei, wo es um die Tiere und die Natur und alles andere in den bestimmten Regionen von Japan geht. Und dann als letztes ebenfalls am Freitag, dem 11. Juli, ist auf Arte Medizin in fernen Ländern die Geheimnisse der Sumo-Ringer. Was die tun, um ihre Gesundheit, ihre Verletzungen etc. alles zu behandeln. Was bei Sumo-Ringern ein kleines bisschen anders ist als bei Durchschnittsmenschen. Ja.
Dezent ausgedrückt, ja.
Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu Netflix. Wir müssen uns beeilen, weil Netflix hat unglaublich viel für den Juli angekündigt. Meine Güte. Da wirst du mit Anime ersoffen. Fängt an am 1. Juli mit Suicide Squad Isekai, was ja eine wilde Vermischung von amerikanischen Comics ist und japanischen Isekai-Fantasy-Müll. Ab dem 3. Juli kommt dann die zweite Staffel von Dandadan im Simulcast. Eine Menge Anime im Simulcast. Netflix ist richtig auf den Geschmack gekommen. Simulcast ist auch am 5. Juli der Sommer, in dem Hikaru starb. Das ist so ein neuer Horror-Anime. Und Puniru ist ein süßes kleines Schleimmonster. Staffel 2, das ist ab dem 6. Juli. Ab dem 10. Juli läuft dann Leviathan, das auf einem Buch basiert von einem amerikanischen Autor von 2009. Das ist so eine Steampunk-Geschichte mit schwebenden Walen und dampfbetriebenen Mechas. Ganz wilder Zeug. Ja, ganz wild. Ab dem 11. Juli läuft dann Togen Anki, Legend of the Cursed Blood im Simulcast. Und ab dem 14. Juli der zweite Teil von Sakamoto Days, auch im Simulcast. Damit sind jetzt aber die Simulcasts erstmal vorbei. Ab dem 15. Juli haben wir komplett Made in Abyss Staffel 1 und 2 auf Netflix. Genauso wie The Saint's Magic Power is Omnipotent, aber hier nur Staffel 1. Staffel 2 hat sich Netflix anscheinend noch nicht geholt oder noch keinen Termin dafür. Als letztes haben wir dann am 24. Juli My Melody und Kuromi, was ein Stop-Motion-Anime ist, mit Maskottchen vom Sanrio, die immer sehr beliebt sind und immer sehr viel Aufwand haben bei ihren Umsetzungen von einem Anime. Das ist also, lohnt sich bestimmt, da reinzuschauen.
So, ich switch ganz kurz zwischen. Wenn ihr übrigens das Programm von Crunchyroll erfahren wollt, dann hört mal den anderen Podcast von uns, den Anime Buster, denn da sprecht ihr garantiert drüber.
Oh ja, unsere Monatsvorschau ist ausführlich im Anime Buster.
Eben, und das ersparen wir euch jetzt hier mal. Aber switch mal rüber, findet ihr auch Spotify, Co., Webseite und so weiter. Da habt ihr dann ein bisschen tieferen Einblick.
Gut, als letztes habe ich noch ein paar Bücher rausgesucht. Am 2. Juli kommt raus von Sibylle Hunger Koji Misu Shoyo Tempe. Da geht es um den Edelpilz Koji, der in der japanischen Küche für sehr viel verwendet wird. Unter anderem halt auch für Sojasauce und für Miso, also für die ganz wichtigen Grundwürzmittel in der japanischen Küche. Dann am 7. Juli, da habe ich was rausgesucht, was normalerweise nicht in die Monatsvorschau packe, einen Manga, weil das sind meistens immer Reihen und meistens sind sie nicht irgendwie von Bedeutung, aber das hier ist toll. Das hier ist von Suehiro Maruo, die seltsame Geschichte der Panorama-Insel. Es basiert auf einem Roman von dem japanischen Begründer der ganzen Detektivromane dort, ne? Von dem Edogawa. Und das ist eine sehr interessante Sache. Der Edogawa Rampo ist sozusagen inspiriert auch von Edgar Allan Poe und hat auch fantastische Elemente da drin in seiner Story. Also ja, wer Krimi-Sachen macht, der kann da mal reinschauen. Das ist toll. Ist allerdings auch eine teurere Angelegenheit. Das ist so ein Edelband von Reprodukt. Dann habe ich noch rausgesucht von Naomi Coleman am 16. Juli Kampai, 50 japanische Kultcocktails. Weil ab und zu mal möchte man gerne was Feines trinken. Besonders wenn es heiß ist draußen, brauchen wir was Kaltes. Und am 25. Juli kommt raus von Andreas Marx Hokusai Shunga. Das ist wieder was Spezielles und auch sehr Teures. Das ist ein Bildband, der kostet 100 Euro. Und der ist nur für Erwachsene. Denn Shunga ist die alte Holzschnittpornografie aus Japan. Und die ist sehr schräg teilweise.
Und erscheint im Taschenverlag.
Jawohl.
Ein Verlag, den man sich mal angucken sollte, weil der hat wirklich tolle, aber verdammt teure Bücher. Aber sehr empfehlenswert. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Wenn ihr weitere News über Japan haben wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Gebt uns ein Daumen hoch oder ein Sternchen. Ich weiß gar nicht, bei welcher Plattform ihr das hört. Also wenn ihr uns bei einer Streaming-Plattform hört, würden wir uns über eine positive Bewertung wahnsinnig freuen. Ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschö.
Tschüss.